Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder der 10. August 2022. Andreas ist in den Startlöchern, der sagt jetzt oder nie, raus mit den Meldungen. Guten Morgen, mein lieber Andreas.
Guten Morgen, meine liebe Eva. Ja, ganz kurz zum Wetter und damit beginnen wir ja immer, weil das interessiert ja jeden, wie das Wetter hier ist, weil hier ja so viele wohnen. Und wir haben einen changierenden See in Silbergrau, ganz klassisch. Eine wirklich freundliche Sonne strahlt vom Himmel, am Horizont hinten ein paar Wölkchen. Vielleicht könnte es noch einen kleinen Zwischenschauer geben. Wäre gut, weil die letzten Tage hat es geregnet. Aber das ist jetzt auch ganz gut, dass wirklich ein bisschen wieder Wasser reinkommt in die Erde. Ja, und sonst haben wir jetzt ein gemischtes Wetter mit viel Sonne und einigen Wolken dazwischen. Also einen netten Sommertag. Angenehm warm, über 20 Grad, 24, 25 ungefähr, erwarten wir heute.
Ja, also Ähnliches gibt es bei euch auch. So großartig ist das gar nicht, was wir hier verkünden. Es handelt sich tatsächlich um einen normalen Sommer. Wir sind aber jetzt schon gleich mit der ersten Meldung in der Krise. Denn all das, worüber wir hier seit 2 Jahren sprechen, zeichnet sich immer deutlicher ab und wohl dem, der aufpasst, der vorsorgt. Denn mit einem offenen Brief haben sich die Geschäftsführer des Tierfutterherstellers Fressnapf und Futterhaus an die Bundesregierung gewandt und ihre große Besorgnis ausgedrückt. Im Falle einer Energiekrise im Winter und der damit einhergehenden Priorisierung von Gas in der Industrie haben sie gewarnt vor einem Futtermittelmangel für Haustiere in Deutschland. Die Folgen, heißt es, wären fatal. Rund 47% aller Deutschen besitzen ein Haustier, also fast die Hälfte. Das sind in absoluter Zahl 34,7 Millionen Hunde, Katzen, Ziervögel und Kleintiere in Deutschland. Das sind Zahlen aus einer Studie letztes Jahr. Eine beachtliche Zahl an Futterdosen muss täglich produziert werden, um alle Tiere zu versorgen. Indirekt steigt natürlich dadurch auch der Preis für Fleisch, das in diesen Konserven verarbeitet wird. Und somit wird das Futter, wie viele andere Produkte im Einzelhandel, natürlich auch wiederum teurer. Und die Bundesregierung, darüber kommen, werden wir nachher auch weiter noch sprechen, steht ja derzeit nun mit einer Standleitung mit der Bundesnetzagentur verbunden in Kontakt. Angespannt ist die Lage. Eine Entscheidung über die Priorisierung in der Industrie ist immer noch nicht hergestellt. Und Tierbesitzer, Hersteller und Einzelhändler werden erstmal weiter im Ungewissen sein, denn es heißt, im Winter erst könne man über diese Dinge sprechen. Andreas, das heißt, die Tiere, die Versorgung der Tiere gerät zunehmend in Gefahr und in den Fokus. Und du hast schon vor einiger Zeit immer wiederholt, auch durch deine Informanten, die direkt vor Ort eben auch aus den Logistikboards berichten, dass dieser Engpass, tja, ist der geplant?
Im letzten Jahr schon haben wir über die Operation Sunrise gesprochen und da ist dieser Punkt, die Tierfutterreduktion eventuell auf null komplett auszusetzen, im Interesse eben halt der menschlichen Versorgung, ganz klar als Punkt dargestellt worden. Und es ist natürlich eine ziemliche Arroganz auch gegenüber den Geschöpfen insgesamt, dass man aus politischen, ideologischen Gründen, hier geht es ja vor allem um vorgeschobene politische, ideologische Gründe, in erster Linie geht es um finanzielle Interessen der großen Geldsystemarchitektur, die ich immer wieder beschreibe. Und dafür ist einem jedes Mittel offenbar recht und man zieht hier gnadenlos, eiskalt, sachlich diese Propaganda durch, die hier läuft und eben halt auch diese Agenda. Und wir weisen immer wieder darauf hin, sorgt dafür, dass ihr in der Lage seid, die Tiere auch ohne die industriell hergestellten Futterdosen zu versorgen. Das ist wichtig, sich vorzubereiten. wie das geht, das muss jeder seine eigene Situation finden. Aber man sollte natürlich auch einfaches Futter, was zum Beispiel lang haltbar ist, was trocken ist, zum Beispiel sackweise und so weiter, möglichst halten. Das ist vielleicht jetzt nicht der große Genuss für die Tiere jedes Mal, aber es bedeutet eben halt eventuell ein Überleben. Und es ist tragisch, das zu erleben, was hier läuft.
Ja, hier wird auch die Diskussion geführt. Das ist übrigens ein Artikel des Portals Nordbayern. Und man diskutiert hier darüber, was kann man denn als Alternative den Katzen oder Hunden, die sonst aus Dosen gefüttert wurden, vorsetzen. Und es heißt also, Katzen seien wählerischer, würden Futter auch verweigern. Also hier sei es wichtig, dass man einen Futtervorrat zu Hause anlegt. Das ist natürlich grundsätzlich angeraten, dass man so viel Futter wie möglich, wie es überhaupt geht, jetzt lagert. Ich meine, Dosenfutter hält sich viele Jahre. Noch gibt es diesen Engpass in dem Sinne nicht. Und ich kann immer nur darauf hinweisen, wir sind jetzt im Vergleich zu ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz mit unseren über 200.000 Abonnenten ein sehr kleiner Kreis. Und es wird jetzt kaum ins Gewicht fallen, wenn hier eben auch die Menschen sagen, okay, dann kaufe ich ein paar Dosen mehr. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Hunde. Und hier wird eben empfohlen, also Katzen könnten auch Fisch oder angebratenes Hackfleisch nehmen oder Hühnchen oder Hüttenkäse oder Ei, aber kein Gemüse. Das mögen sie nicht, weil sie zu 90% Fleischesser sind. Aber Hunde fressen dagegen nur 60% Fleisch, heißt es in dieser Meldung hier. 40% könnten Gemüse und andere Ballaststoffe im Ernährungsplan ausmachen. Und eine Expertin spricht hier davon, dass die Besitzer ihren Hunden natürlich auch selbst angebratenes Fleisch mit Reis oder Nudeln servieren könnten. Und ja, jeder kennt doch sein Tier und weiß, was er zu tun hat.
Naja, und man darf nicht vergessen, dass in der Notsituation natürlich auch Dinge gegessen werden, die man nicht mag und einem nicht nur unbedingt wirklich gut tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auch nicht scharf darauf, wenn wir hier die Dosen aufmachen müssten, um jetzt von mit irgendwelchen Mitteln haltbar gemachten Füllstoffen uns voll zu machen. Aber mit einem vollen Bauch hungert es sich besser als mit einem leeren Bauch. Und dann kann es notfalls auch die berühmte Büchse Ravioli sein, die man sich dann reindreht. Das soll ja kein Dauerzustand sein. Aber man sollte zwischendurch es auch einfach mal tun, damit der Körper nicht komplett aus allen Wolken fällt, wenn man nur organisch und gesund lebt und dann plötzlich irgendwie auf diese Industrienahrung umstellen muss. Da müssen halt alle durch dann.
Ja, es ist wichtig einfach. Wir sprechen immer wieder davon, genügend Vorräte da zu haben, dass ihr in Notzeiten nicht nur 10 Tage wie öffentlich empfohlen durchhalten könntet, sondern es könnte wirklich sein, dass es sich um eine erheblich längere Krise handelt. Bevor wir zu weiteren Themen kommen, die auch in mittelbarem Zusammenhang damit stehen, möchte ich einmal in die Welt schauen, Andreas. Es gibt ja geopolitisch viele Bewegungen auf der Welt. Wir haben darüber gesprochen, dass durch den Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in Taiwan, China stark verärgert ist, viele Verbindungen abgebrochen hat, militärische Pläne, den großen Klimawandelplan durchkreuzt derzeit. Immer noch übrigens kein Thema in den Mainstream-Medien. Das ist etwas, was mich absolut umhaut, wie man dieses, ja, eigentlich weltbewegende Thema, wenn wir uns die politisch korrekte Berichterstattung bislang so anschauen, komplett ignoriert. Das ist ja, wir beide rätseln darüber, wie es sein kann.
Ja, man kann nur irgendwie versuchen, dahinter einen größeren Plan oder eine völlige Unsicherheit, wenn nicht eine Panik zu erkennen, weil die Menschen immer mehr merken, dass hier etwas richtig komplett nur noch gelogen ist. Also irgendwo kommt der Punkt, wo der Normalbürger sagt, wie das Julian Reichelt gestern auch in seinem Video dargestellt hat, dass die Politiker uns seit 2 Jahren ununterbrochen durchweg und zwar ausnahmslos belügen. Und genau das empfinden die Leute natürlich auch. Und die können damit nicht umgehen, weil die Journalisten und die Politiker mittlerweile einen dermaßen miserablen Ruf haben. Und wenn die jetzt darüber berichten sollten, wüssten sie gar nicht wie, weil sie könnten ja nur wieder versuchen, irgendeine Geschichte zu erfinden, wie die Zusammenhänge sind, und keiner glaubt es eh mehr. Aber es ist tatsächlich so, es ist die Meldung des Monats, vielleicht sogar die Meldung des Jahres, dass diese Grundagenda, der Klimaagenda, dass die quasi von den Chinesen aufgekündigt, abgebrochen, ausgesetzt wird. Das heißt, damit das gesamte Narrativ der Weltpolitik komplett ausgehebelt wurde. Und das müsste man schon in irgendeiner Form mal argumentieren. Aber es passiert gar nichts.
Ja, normalerweise müsste ein Brennpunkt den anderen jagen. Die Wichtigkeit der Klimaagenda, Extinction Rebellion, die Grünen, Greta Thunberg, Christine Neubauer, all die, die sich festkleben, die kämpfen, die sagen, die Welt geht unter. Die Welt geht in, ich glaube, das Datum müsste jetzt in 10 Jahren sein ungefähr. Die Welt geht also unter, wenn das Klima nicht ganz schnell geändert wird. Und dann steigt also der größte Verschmutzer oder der zweitgrößte, China und USA, sind nach all diesen Agenden von IPCC die größten Verschmutzer des Klimas. Und nun steigt also China aus und sagt, jetzt erstmal Sense hier, wir machen das nicht mehr mit, und kein Hahn kräht.
Wir können es einfach nur hinnehmen und spekulieren, aber wir werden sehen. Man kann aus meiner Sicht eigentlich nur eines erkennen, dass die gesamte Agenda aufgeflogen ist. Und es sind nur noch ganz wenige, die daran glauben, und eine gewisse Masse, die einfach hinterherlatscht, egal was man ihnen sagt.
Ja, offenbar. Also es war schon immer übrigens ein wichtiges Thema, das ich beobachtet habe, auch als ich in der Tagesschau gearbeitet habe, als ich mal so ein bisschen wacher geworden war. Die Gewichtung der Meldungen. Welche werden überhaupt reingenommen? Welche nimmt man gar nicht rein, ignoriert sie wie das jetzt hier beispielsweise und macht in den Abendnachrichten mit was völlig anderem auf? Das ist, also man muss gar nicht Fake News machen, sondern die Unterlassung der Nachrichten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, und daraus resultiert dann natürlich auch der Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Und das hat Stefan Homburg in diesem Interview mit dem Marc Friedrich, glaube ich, war es ganz deutlich mal gebracht. Er sagte, er war seinerzeit, als er noch im Mainstream ganz oben anerkannt war, regelmäßig bei den großen sogenannten seriösen Shows eingeladen, wie bei Maybrit Illner oder eben halt diese anderen Dinge, Anne Will. Und dann kam es ganz selten vor, dass mal irgendjemand ihn erkannt hatte. Sagen Sie mal, Sie waren doch da im Fernsehen bei der ARD. Aha, ich kenne Sie. Die wussten den Namen vielleicht nicht mehr und so weiter. Und dann kam die Situation, dass er gesagt hatte, 2020, hier läuft ein Riesenbetrug ab. Hat es aber nicht nur behauptet, sondern auch erläutert und erklärt und bewiesen aus seiner Sicht. Man hat aber keinen Gegenbeweis dann vom System angetreten, sondern hat ihn gebasht. Das ist ein Querulant, ein Leugner, ein sonst was, und hat ihn mehr oder weniger in die Rechte Ecke, Schwurbler, Querdenker bis hin zum Nazi, alle diese Vokabeln sind gefallen. Und er sagt, in dem Moment, als er so niedergemacht wurde, hatte er plötzlich einen unglaublichen Bekanntheitsgrad. Aber die Leute sind alle voller Begeisterung und förderlich auf ihn zugegangen. Er hat das gesagt, ob er mal in irgendeinem Fitnessstudio war oder irgendwo spazieren gegangen ist. Massen von Menschen haben ihn angesprochen, haben gesagt, Sie sind das, Herr Homburg, ganz toll, wunderbar, wir stehen voll hinter Ihnen. Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Und da ist ihm deutlich geworden, dass die veröffentlichte Meinung in den Medien eine ganz andere ist als das, was die Menschen empfinden. Das hat er so am eigenen Leib so sehr schön beschrieben.
Ja, und wir beobachten jetzt gerade, wie dieses Mainstream-System auch langsam aber sicher so richtig zerbröselt. Wenn man sich die RBB-Causa anschaut, Frau Schlesinger, ARD-Vorsitzende ehemals, zurückgetreten gerade, RBB-Intendantin ebenfalls früher, denn auch da zurückgetreten, wegen, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen sie, weil da eine ganze Menge Ungereimtheiten in ihren Abrechnungen vorliegen. Man spricht von Verschwendung und Luxusgier und so weiter. Jetzt sind die Abendessen, die sie ab dem RBB in Rechnung gestellt hat, untersucht worden, die einzelnen Leute dazu befragt worden. Da standen Namen von prominenten Vertretern aus der Politik und aus der Gesellschaft in Berlin und Brandenburg auf der Liste, die, nachdem dann jetzt von den Zeitungen recherchiert wurde, gesagt haben, ich war noch nie in dem Haus von ihr.
Ja, und ein anderer, das hatte ich gerade gelesen, dass ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube ein Richter, der eingeladen war und hat dann festgestellt, dass er auch auf der Liste mit drauf war. Und er sagt, ja, ich war bei der Frau Schlesinger eingeladen und da wurde auch ordentlich aufgefahren und wir haben Champagner getrunken und Essen und alles war wunderbar. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie das über den RBB absetzt. Ja, weil er ging davon aus, dass es eine rein private Veranstaltung war. Es hatte auch überhaupt keinen amtlichen Charakter. Es ging auch nicht um irgendeine Sachdiskussion, sondern es ging einfach nur um fröhliches Zusammensein. Und dann werden die Gelder eben zweckentfremdet und dann dem Unternehmen RBB untergejubelt. Und dieses Unternehmen ja gar kein Unternehmen ist, welches unternehmerisch tätig ist, sondern von Almosen des Staates durch Rahmenbedingungen zwangsfinanziert wird, in denen man den einzelnen Bürger beispielsweise einfach mit Schutzgelderpressung auszieht, indem man sagt, entweder du zahlst deine Gebühren oder du gehst in den Knast. Da gab es ja diesen Herrn Schiel oder Schied oder wie hieß er?
Georg Thiel,
der dann sogar im Knast gesessen hat. Und wenn man dann diese beiden Bilder mal so gegenüberstellt, dann ist das interessant. Spannend fand ich übrigens auch die Überschrift Der tiefe Fall der Patricia Schlesinger. Also das fand ich schon sehr interessant und hat mich auch an einen anderen Fall erinnert, der mit dir zusammenhängt.
Ja, so ist das Leben eben. Ihr Lieben, ganz spannend, du hattest vorhin erwähnt, Julian Reichelt, der war ja nun Chef der Bild-Zeitung, der hat die Verantwortung getragen für alle Schlagzeilen und so weiter. Wir hatten uns zum Ende seiner Amtszeit auch darüber gewundert, dass die Bild-Zeitung den Kurs verändert hatte, also durchaus in konservativere Richtung lief, eben auch untersucht hatte, was ist mit den Lockdown-Maßnahmen, was ist mit den Schulschließungen, mit dem Maskentragen für Kinder. Und da hatte sich die Bild-Zeitung doch schon sehr hervorgetan, auch als, sagen wir mal, Schützer der freiheitlichen Rechte der Menschen und der Würde. Reichelt ist ja draußen, der ist nicht mehr bei der Bild-Zeitung, hat jetzt einen eigenen Kanal. Wir veröffentlichen auch so manche Videos von ihm, die uns insofern hilfreich und nützlich erscheinen, als sie eben, wie du es gerade gesagt hast, über den Stefan Homburg, die Meinung vieler Menschen abbilden. Das zeigt ja auch immer mehr das, was aus Umfragen hervorgeht. Und Julian Reichelt ist auch jemand, der aus diesem System rausgegangen ist. Wahrscheinlich hat er wissend es auch weit getrieben. Und nun ist er fast so ein bisschen ein Gegengewicht zu den Mainstream-Medien geworden, das übrigens sehr schnell an Macht gewinnt. Also er ist, ich habe jetzt gar nicht geschaut, das kann ich aber gleich machen, er hat wirklich eine hohe Abonnentenzahl bei YouTube bereits.
Wenn wir das Ganze so zusammenfassen und beobachten diese, ich darf das mal so sagen, Gurkentruppe in Berlin. Ich darf das deshalb sagen, weil ich sehe, dass Herr Reichelt ganz andere Vokabeln nutzt für die Politiker. Und ich wundere mich übrigens an der Stelle, warum er auf YouTube bleiben kann. Das macht mir übrigens auch ein paar Gedanken. Aber eines ist definitiv, die gesamte Politik, die wir dort in Berlin haben, die demontiert sich nicht nur selbst, durch Inkompetenz, Unfähigkeit, Falschentscheidungen oder zumindest durch das, was sie sagen, als ihre Entscheidungen bekannt geben, auch wenn sie vielleicht entschieden werden. Das sehe ich einfach sehr deutlich. Und gleichzeitig aber auch ein immer größerer Anteil der Presse diese Politik zerstört. Wenn ich mir dann die Agenda ansehe und ich sehe mir dann an beispielsweise auch die Operation Sunrise und all die Dinge, die dahinter stehen, die vielen externen Unternehmen, die übrigens aus dem privaten Bereich kommen und letztendlich Einfluss auf die Ministerien in unmittelbarer Weise nehmen, also hier aus meiner Sicht die Hoheitlichkeit des Staates, komplett konterkariert wird. Und ich sehe dann, welche Entscheidungen kommen. Und gleichzeitig heißt es, dass die Bundesrepublik Deutschland vor einer Regierungsunfähigkeit steht. Das kann ich bestätigen, das sehe ich auch so. Aber diese Regierungsunfähigkeit dazu führen wird, dass die Regierung irgendwann jetzt geschlossen rausfliegt. Da gibt es den Scholz im Prinzip mit seiner Cum-Ex, irgendwann ist er nur noch Ex. Und dann ist das nächste eben halt mit dem Herrn Habeck. Und wir sehen eben halt, welche Scherben und Trümmer Frau Baerbock momentan verursacht. So, die fliegen dann eventuell raus. Hier kommt mal meine These. Von O bis O, wie es Lauterbach nennt, und auch in dem Bundesministerium für Verteidigung von Frau Lamprecht im Marschbefehl an die Bundeswehr unterschrieben wurde, wird die Bundeswehr in bestimmten Fällen direkt die Politik steuern. Unter Generalmajor Carsten Breuer. Und das soll im Oktober fertig sein. Und zwar von O bis O, von Oktober bis Ostern. Könnte es sein, dass man jetzt vorhat, bis zum Ende des Jahres die Regierung rauszuschmeißen und gar nicht mehr zu ersetzen? Denn dann hätten wir ja quasi eine vorübergehende militärische Regierung. Das ist jetzt natürlich eine ganz gewagte Verschwörungstheorie. Aber ich bin eben halt auch offen in meinem Geist und möchte es nochmal als Verschwörungstheorie auch kennzeichnen, bevor du jetzt dagegen schießt.
Ich sag gar nichts. Du bist ja auch für dich selber verantwortlich. Also ich habe nur mal inzwischen nachgeguckt und Julian Reichelt liegt jetzt bei fast 100.000 Abonnenten bei YouTube. Das ist wirklich eine Hammerzahl, die er in sehr kurzer Zeit, macht das seit einigen Wochen erst, diesen Kanal zusammenbekommen hat. Also wenn ich sehe, wie ich da mit meinem YouTube-Kanal rumkrebse, mit über 70.000 mehr oder weniger, werden das denn auch nicht mehr. Allerdings habe ich da mir auch abgewöhnt, politische Themen zu bringen.
Naja, die Wissensmanufaktur hat etwas über 200.000 Abonnenten jetzt, aber man muss auch sagen, es wird schwierig, immer schwieriger, jetzt auch noch politische, inkorrekte Themen reinzubringen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass der Julian Reichelt solche Dinge macht, dann bin ich natürlich schon fast ein bisschen gewillt und ich bin auch gerade mal überlegen, ob ich jetzt nicht in den nächsten Wochen wieder anfange, auf den Kanal der Wissensmanufaktur wieder neue Videos mitzumachen, sofern es zeitlich eben halt geht, die auch mal so über das Normalmaß der politischen Korrektheit rausgehen.
Ja, aber vielleicht gibt es trotzdem noch einen Unterschied zwischen dir und Herrn Reichelt und deswegen wäre ich jetzt hier nicht so freudig geplant unterwegs.
Ja, das befürchte ich auch.
Andreas, lass uns mal das Thema wechseln. Wir haben jetzt noch so viel auf dem Plan und über deine YouTube-Pläne, was die Wissensmanufaktur angeht, werden wir dann andermal weiterreden. Ich möchte mal kommen auf ein Auslandsthema, auf ein auch geopolitisches Thema, auf ein Thema, das, auch wenn es China angeht, doch mit uns sehr zusammenhängt. Denn in China platzt gerade eine gigantische Schuldenblase. Peking muss reagieren. Jede Entscheidung könnte hochriskant für die Welt sein, heißt es. Man fragt sich weltweit, steht die chinesische Wirtschaft vor einem Crash? Unter anderem hat sich die Berliner Zeitung damit auseinandergesetzt und da geht es, das wird da so aufgezählt, um den Zusammenbruch des milliardenschweren Projektentwicklers Evergrande, womit eine neue Dimension der Krise erreicht wurde. Seit einigen Wochen weigern sich Hunderttausende Chinesen, die Raten ihrer Immobilienkredite zu bezahlen. Aus Wut, aus Protest, weil sie im Voraus die bezahlten Wohnprojekte immer weiter verschoben gesehen haben, die gar nicht fertiggestellt werden. Und das stellt ein gewisses Risiko für die Partei, für die Kommunistische Partei Chinas auch dar. Wie würdest du denn die Lage in China bei diesem Thema einschätzen?
Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Also die Regierung von Xi hat ja bereits schon die Errichtung eines 11,8 Milliarden Dollar schweren Rettungsfonds für die Anleger angekündigt. Da braut sich also wirklich etwas zusammen. Als in China seit kurzem mehrere Banken in Schieflage geraten sind und ihren Kunden auch wochenlang den Zugriff auf ihre Konten verweigerten, da taten sich die Kunden ja im Internet zusammen, haben sich alle solidarisiert und wollten die Banker offenbar medienwirksam auch durch Demos anprangern. Und das wäre ein immenser Image-Schaden natürlich für Xi, gerade wo er jetzt so kurz vor dem großen Parteitag steht und wieder gewählt werden will. Also hier wird die Dimension der Gefahr schon deutlich. Also ich interpretiere hier auch einen möglichen Grund für die jüngsten massiven Corona-Maßnahmen, um einen chinaweiten Protestmarsch, also der wütenden Anleger, zu verhindern. Also man klassifiziert das Potenzial der drohenden Protestler einfach auf Corona-positiv und zwingt sie dann in die Quarantäne. Wir haben ja diese Bilder gesehen, die ja erschreckend waren, wie man die Menschen eingekerkert hatte. Auf der anderen Seite macht mich diese Sicht aus unserer Westperspektive sogar etwas beruhigender, denn die Bilder in China mit den dramatischen Corona-Maßnahmen und Unterdrückungen, die wir gesehen haben, die machten mir schon ein wenig Sorgen. Die Frage war für mich, ob die chinesische Regierung Informationen eventuell über ein neues Virus oder eine Mutante hat, die tatsächlich gefährlich sein könnte. Und man sollte ja in dieser irren Zeitqualität da mal ganz geistesgegenwärtig die aktuelle Lage immer beobachten. Aber für mich erscheint momentan die Lage so, dass die Maßnahmen dann doch innenpolitisch mit dieser Bankenkrise und mit den drohenden Demonstrationen zusammenhängen könnten, was aus meiner Sicht da jetzt ein wenig beruhigend klingt, was die Virussituation anbelangt.
Dieses Kampfvirus aus US oder aus chinesischem Labor oder aus ukrainischem, worüber sich immer noch gestritten wird. Andreas, aber lässt sich denn die Unruhe, aber auch der Widerstandswille, das ist überraschend bei den Chinesen, durch diese Maßnahmen nachhaltig brechen? Glaubst du das?
Ich glaube nicht. Also die Gewalt mit Gewalt, also das hat man festgestellt, kommt man sowieso nicht durch. Bei aller Repression, die China ausübt, will China natürlich auch vor allem soziale Unruhen vermeiden. Und die immer weitergehende lückenlose Überwachung der Bürger über die sozialen Medien zum Beispiel dient der Regierung natürlich auch dazu, die Stimmung der Bevölkerung permanent zu analysieren und dann dagegen zu steuern. Also als Peking zum Beispiel kürzlich die Impfpflicht einführen wollte, wollten die ja, da war der Widerstand in den sozialen Medien derart massiv, dass die Regierung die Entscheidung innerhalb eines Tages wieder zurückgenommen hat. Das ist übrigens auch sehr selten in China. Man will aber offenbar hier eine breite regierungskritische Bewegung mit allen Möglichkeiten verhindern.
Naja, bei der Menschenmasse kein Wunder. Lass uns mal zurückkommen zur Schuldenblase. Wie siehst du die Wahrscheinlichkeit des Platzens, was ja von den Westmedien als quasi Untergang von China beschworen wird?
Ja, also wenn man sich mit dem ökonomischen System und der Finanzarchitektur ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass Schuldenblasen immer irgendwann platzen. Das ist übrigens systemisch implementiert und das wirkt schon fast wie ein Naturgesetz, ist es natürlich nicht, aber es wirkt so. Und die Folge solcher Schuldenblasenplatzungen, die sind auch immer gesellschaftliche Verwerfungen, das ist klar. Die Gefahr eines akuten Platzen des aktuellen chinesischen Immobiliensystems ist am Horizont schon klar zu erkennen. Aber das ist auch nicht ganz unnormal. Das hatten wir 2008, 2009 auch in den USA. Also man kann diese Crash-Vorgänge quasi als systemisch orchestriert ansehen. So sehe ich das. Denn jede Verwerfung solcher Crashs führt immer wieder zur Umverteilung des Vermögens zulasten der Armen. Das kennen wir. In Crashs gibt es die meisten Gewinner. Und auch in China sitzen sowohl West- als auch Ost-, auch Fernost-Oligarchen, die sich jetzt schon die Hände reiben und sich auf den Crash freuen. Denn da holen sie ihre Kohle raus. Und das ist ja auch das Problem von Xi, der ja eher in der geopolitischen Fraktion zuzuordnen ist, die der Fraktion der ökonomischen Gruppierung ja gegenüberstehen. Ich hatte neulich darüber gesprochen, dass auch dort eine Spaltung in Peking natürlich ist, die Ökonomen gegen die Geostrategen. Also das ist schon immer eine kritische Situation.
Alles in allem ist die Einordnung überhaupt nicht leicht. Das ist ja immer das Wirken mehrerer Kräfte innerhalb eines Landes. Aber jetzt nochmal zu diesen Corona-Maßnahmen in China, die heavy sind immer noch und heavy waren. Haben die nicht auch die dortige Wirtschaft zusätzlich in die Krise gebracht?
Ja, natürlich, die Corona-Maßnahmen, die wirken sich natürlich schon aus, auch auf die Wirtschaft in China. Aber ich denke eher marginal, wenn man die gesamten gigantischen ökonomischen Prozesse dagegen sieht. Also die Berliner Zeitung zitiert hier einen Ökonomen, der heißt Bell, der als Beispiel hier Shanghai anführt. Obwohl dies der größte Hafen der Welt ist in Shanghai, macht er nur 4% des chinesischen BIP, also Bruttoinlandsproduktes aus. Und der sechswöchige Lockdown kann sich also höchstens mit 0,5% auf das Bruttoinlandsprodukt von China ausgewirkt haben. Gerade in der Corona-Zeit waren ja in China die Fabriken immer geöffnet gewesen, weil China die massive Übernachfrage aus dem Westen bedienen muss. Das dürfen wir nicht vergessen. Das geht dann an den Medien immer vorbei. Die chinesische Wirtschaft hat also trotz Corona die gesamte Zeit durchgeboomt. Das dürfen wir nicht vergessen. Doch diesmal hat die chinesische Regierung tatsächlich ein schweres Fahrwasser erreicht, nämlich wegen des Immobilienmarktes, des eigenen. Und der steht am Abgrund. Xi hat den Chinesen, und das ist sein Problem, einen kollektiven Wohlstand versprochen und könnte jetzt sein Vertrauen verlieren, wenn die aufkeimende Pflanze des Mittelstandes jetzt dramatische Verluste verbuchen müsste. Das ist der Punkt. In China ist es in den letzten Jahren auch für das Volk möglich geworden, Geld auf die Seite zu legen. Das war über Jahrzehnte niemals möglich. Wie in vielen aufstrebenden Volkswirtschaften geht es dabei vor allem um die Schaffung von Wohnraum. 80% des chinesischen Haushaltsvermögens, 80% stecken also in Immobilien. Also diese wurden dann also maßgeblich, diese Immobilien, mit erspartem oder geliehenem Geld, meistens aus dem Familienkreis gekauft. Die haben also keine Kredite aufgenommen bei Banken, sondern sich das Geld aus Familien zusammengepumpt. Und man sieht nämlich den Kauf einer Immobilie als beste bzw. sogar einzige Möglichkeit der Altersvorsorge an. Und das heißt natürlich auch makroökonomisch gesehen, dass dieser einseitige, konzentrierte Geldzufluss diese Blase aufgebaut hat.
Also dann ist ja damit die Immobilie offenbar in China eine Art Statussymbol geworden, was man eigentlich so nie für möglich gehalten hätte. Und was natürlich auch, wenn das jetzt so ist, wie du das beschreibst, diese ganzen Maßnahmen eingeleitet wurden, damit es möglich wird, ist das nach den langen Jahrzehnten dieser ideologisch geprägten Vereinheitlichung der Arbeiterklasse nachvollziehbar. Chinesische Frauen übrigens bevorzugen, wie es heißt, ganz klar einen Mann mit einem Apartment, der so ein bisschen was auf der hohen Kante hat.
Das Statussymbol ist auch in China mittlerweile groß angekommen und früher gab es das nicht.
Oder war das jetzt rassistisch, antidemokratisch, wenn man die Frauen für ein solches Verhalten überhaupt erwähnt?
Also mit Sicherheit ist alles, was wir sagen, in irgendeiner Form in Schwurbeln umzuwandeln, wenn man das eben will. So macht man das halt. Aber die Entwicklung in China ist tatsächlich außer Kontrolle geraten, weil alle das Maß verloren haben. Also oft haben Eltern noch eine zweite Wohnung dann für ihren Sohn gekauft, um dann die Chance zu erhöhen, dass er überhaupt eine Frau findet, die er heiraten kann. Ist schon wirklich interessant. Viele Immobilienkäufer von privater Seite haben das Geld also an Entwickler und Baufirmen dann vorfinanziert. Die geben also den Baufirmen das Geld im Vorfelde, obwohl die Immobilie noch gar nicht gebaut wurde.
Ist ein bisschen ähnlich wie früher das Bauherrenmodell.
Genau so ist das. Und die sind ja auch regelmäßig implodiert. Und davon haben die Firmen dann Land gekauft, um dann die Bauprojekte gestartet. Und daraus entstand ein riesiges Schneeballsystem. Kennen wir noch aus der Schneider-Affäre beispielsweise von Frankfurt, der die großen Gebäude gebaut hatte, finanziert durch die Deutsche Bank. Da gab es jahrelang dann den berühmten Spruch, wenn bei der Deutschen Bank jemand an die Tür geklopft hatte, dann hieß es immer herein, wenn es kein Schneider ist. Aber okay, und das ganze System bricht jetzt zusammen.
Ja, ein bisschen tatsächlich ähnlich wie dann mit den sogenannten Schrottimmobilien, die dann aus solchen Projekten heraus entstanden sind und nicht lange gehalten haben. Aber was glaubst du denn, wie sich das jetzt auf die ausländischen Investoren auswirken wird, die ja gerade auch aus dem Westen kommen?
Also eins möchte ich natürlich jetzt sagen, weil einige Experten zuhören, wenn jemand eine Vorfinanzierung macht für eine Immobilie, muss das nicht zwangsweise eine Schrottimmobilie sein. Das muss ich hier ganz klarstellen.
Ich habe hier aus eigener Erfahrung gesprochen.
Ich weiß auch, wovon du sprichst, aber unterm Strich gesehen können wir das nicht pauschalisieren. Nicht jeder fällt auf sowas rein. Okay, also hier liegt offenbar das eigentliche Problem aus Sicht der aufgebrachten Wirtschaftspresse, der westlichen Wertegemeinschaft, ja, also weil sie sich Angst machen oder Sorgen machen um die ausländischen Investoren. Man erwartet also von der kommunistischen Führung keine Rettungsmaßnahmen von ausländischen Investoren. Diese Bailout-Politik, viele erinnern sich noch an diesen Begriff, zur Rettung von Reichen zu Lasten der Armen, das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Westen zur Genüge. Denken wir mal an die Bankenkrisen beispielsweise, die wir hatten, wo dann solche unsinnigen Sätze zum Beispiel der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel dann abgesondert wurden, dass bestimmte Banken systemrelevant sind und gerettet werden müssen, was immer es kosten mag. So hat man das Ganze natürlich immer gerne gebastelt, als wäre es ein Problem, eine Bank in den Konkurs gehen zu lassen, wie sich das gehört, wenn jemand nicht richtig arbeitet und mangelhaft unternehmerisch tätig ist und man nicht eine neue Bank gründen könnte, mit der das planbar wäre. Aber das würde zu weit führen. Also man hat dann eben halt sich dafür entschieden, lieber die Steuerzahler, also die arbeitenden Leistungsträger finanziell dann auszunehmen, um die Spekulanten dann zu retten. Das ist das Westmodell. Und das macht China offenbar nicht. Wenn ein Immobilienentwickler pleite geht, dann müssen die Gläubiger die Verluste realisieren. So einfach ist das. Die kleinen Anleger wird man hier eher zu retten versuchen. Man kann also erwarten, dass China bewusst Geld drucken wird, um die Familienhaushalte und Immobilienkäufer der privaten Ära zu unterstützen.
Könntest du vielleicht in wenigen Worten, Andreas, diese ganzen Zusammenhänge ökonomisch einfach und überschaubar zusammenfassen, damit wir alle aus diesen Entwicklungen etwas lernen können?
Ich versuche es. Die chinesische Regierung ist ja mit ihrem Wohlstandsversprechen an die Bürger jetzt an einem kritischen Punkt angelangt. China ist ja ein sogenanntes Schwellenland. Und die Schwellenländer, die man ja auch als Werkbank des Westens über Jahrzehnte ausgenutzt hat, die haben folgenden Hintergrund bei der Entwicklung. Ich versuche das mal aufzuröseln. Am Anfang gibt es massive Wachstumsphasen, weil man billige Arbeitskräfte bezahlen kann mit dem importierten Kapital von Investoren aus den spekulativen Staaten wie die USA. Ich spreche ja immer davon, es ist ein Kampf der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Wachstums kann aber dann zum Beispiel wie in China nur dann funktionieren, wenn diese Schwellenländer parallel anfangen, eine eigene Technologie und Verfahrensstrukturen aufzubauen. Also nicht nur übernehmen, sondern eigene. Und die international auch konkurrenzfähig ist. Taiwan und Südkorea haben das vorgemacht und stehen ökonomisch auf völlig selbstbewussten Füßen. Mit einer ideologischen Militärdiktatur ist so etwas allerdings unmöglich. Und das ist die kritische Phase von Peking. Die Staatsverschuldung ist gewaltig, weil man, wenn man alleine bedenkt, wie viel Geld China in die Seidenstraße investiert hat und deren Ernte dauert ja noch lange, bevor die kommt, um die Kosten zu amortisieren. Also der Spielraum der Regierung in Peking ist begrenzt. Eigentlich müsste Xi jetzt auf den privaten bzw. liberalen Sektor setzen, also auf die komplette Privatisierung, um in diesen systemischen Rahmenbedingungen Land zu gewinnen. Ich stehe nicht hinter den Bedingungen, aber wir haben sie und wenn man die jetzt zugrunde legt, müsste er jetzt liberal und privatisieren. Aber stattdessen hat er den Staatssektor verstärkt. Also die großen Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent wurden zum Beispiel weiter reglementiert und ohne Freiheit können sich gerade solche Unternehmen, aber auch andere nicht entwickeln. Und das ist das Paradoxon in China, so einfach erklärt wie irgend möglich.
Daran sieht man aber auch, was es für eine Nachricht ist, wenn wir die auch aus Deutschland jetzt immer öfter hören, dass dann die Unternehmen in Staatsregie übergeben werden, wie bei uns beispielsweise auch die Energieriesen. Aber lass uns doch mal dabei bleiben, beziehungsweise auf diesen Taiwan-Konflikt kommen. Denn das ist ja auch jetzt etwas Existenzielles für China geworden. Wie passt das damit zusammen mit diesem Konflikt?
Ja, die Frage ist, gibt es diese Taiwan, den drohenden Taiwan-Krieg nun ja oder nein? Ein Angriff auf Taiwan ist natürlich schon denkbar, wenn man die aktuellen Situationen beobachtet, weil man damit auch gut von den eigentlichen Problemen ökonomisch in China ablenken könnte. Aber ein Angriff kostet auch sehr viel Geld. Das Problem liegt hier aber eher darin für China, dass die Menschen nicht wirklich ideologisch hinter der Politik von dem Xi stehen. Das ist denen eigentlich wurscht. Sondern die sind nur an der Einhaltung seines Versprechens interessiert, nämlich einen extrem schnellen Anstieg des Wohlstandes. Und wenn das nicht funktioniert, dann fallen sie ganz schnell ab. Das weiß Xi und das ist sein Problem. Und deshalb muss China weiterhin alles auf Wachstum setzen, so würde ich es sehen. Also was natürlich gegen einen Krieg sprechen würde, gegen einen Krieg. Da kann man natürlich jetzt nur spekulieren, denn die Ereignisse überschlagen sich ja in dieser Zeit ununterbrochen.
Sag mal, und jetzt, das war jetzt der Blick nach Ost. Was hat Deutschland jetzt damit zu tun, beziehungsweise welche Rolle spielt Deutschland?
Ja, die neuen Töne gegen Peking werden dort schon wahrgenommen und man sieht natürlich auch die hier völlig inkompetenten Regierungsdarstellungen aus Berlin, die offenbar die sensiblen Strukturen der ganzen Geopolitik und der Ökonomie nicht einmal im Ansatz verstanden haben. Aber wir wissen natürlich auch, dass man hier wiedererkennen kann, dass diese aus meiner Sicht Marionettenpolitiker eh von außen gesteuert werden. Aber da halte ich mich doch lieber zurück.
Ich danke dir, lieber Andreas. Du hast uns wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht über ein Thema, das sonst in dieser Ausführlichkeit selten an uns herangetragen wird. Wir schauen jetzt wieder von Ost nach West, und zwar weit nach West, nämlich in die USA. Und dort hat es eine Razzia gegeben bei Donald Trump im Haus, in seinem Haus in Mar-a-Lago. Das ist ja ein Anwesen, wenn du die Fotos siehst, mein lieber Freund. Und das FBI war dort. Das hat am Montagmorgen dort die ganze Bude untersucht in einer beispiellosen Aktion. Und das Ganze soll im Zusammenhang mit den Ermittlungen stehen zu den Unterlagen, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei seinem Ausscheiden aus dem Amt im Januar 2021 angeblich aus dem Weißen Haus in seinen privaten Wohnsitz mitgenommen hat. Und Fox News hat darüber berichtet, die Bild-Zeitung hat darüber berichtet, komme ich auch gleich. Und viele andere Medien, die westlichen Mainstreamer, lassen das so genüsslich auf den Lippen zergehen, wie diese Aktion stattgefunden hat. Also, um was geht's genau? Anfang des Jahres hatte die National Archive and Records Administration, kurz NARA, festgestellt, also das nationale Archiv sozusagen, dass Trump 15 Kisten mit Präsidentenakten in seinen privaten Wohnsitz in Florida mitgenommen hatte. Diese Kisten enthielten angeblich geheime nationale Sicherheitsinformationen und offizielle Korrespondenz zwischen Trump und ausländischen Staatsoberhäuptern. Und die NARA teilte dem Kongress im Februar schon mit, dass die Behörde die 15 Kisten in Mar-a-Lago sichergestellt und darin Gegenstände identifiziert habe, die als Verschlusssachen der nationalen Sicherheit gekennzeichnet seien. Und von allen Dokumenten, so heißt es auf der Webseite von NARA, von allen Dokumenten und Materialien, die im Rahmen der von der US-Bundesregierung geführten Geschäfte erstellt werden, sind nur 1-3% aus rechtlichen oder historischen Gründen so wichtig, dass sie von uns für immer aufbewahrt werden, heißt es auf der Webseite.
Man merkt hier ganz deutlich die neue Qualität des Krieges im Weißen Haus. Wir wissen, dass das Weiße Haus gespalten ist. Es gibt Menschen im Weißen Haus, oder es gab schon Präsidenten, der vorherige war einer, der sich zum Beispiel für die amerikanische Wirtschaft eingesetzt hat, der sich zumindest rhetorisch für das Volk eingesetzt hat. Ich meine Herrn Trump. Ich rede davon, dass er in seiner Zeit keinen Krieg angezettelt hat. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Größenordnung. Und jetzt sind wieder die anderen an der Macht. Und das sind die Privatiers. Das sind mehr oder weniger diejenigen, die die Hochfinanz und vor allem eben halt auch die Big Tech-Konzerne zu vertreten haben und aus meiner Sicht auch gegen das Volk auftreten. Und jetzt wird natürlich Trump, der äußerst beliebt ist, er wird ja als Populist bezeichnen, aber in dem Wort Populist steckt auch das Wort Populi, und das ist das Volk. Also insofern ist das nicht pauschal zu verurteilen, es sei denn, es ist zu platt. Auf jeden Fall ist es so, dass wir hier sehen, dass man verhindern will, dass er offenbar wieder als Präsidentschaftskandidat in den USA antritt. Und ich sehe, wenn das so offensichtlich läuft, auf welchem Niveau mittlerweile dieser Krieg angelangt ist und wie groß die Panik mittlerweile um Joe Biden und seine Administration ausgebreitet wurde. Die kriegen das Ding nicht mehr in den Zaum.
Und hier schreibt die Bild-Zeitung, mehr als 30 FBI-Agenten durchwühlten Kästen und ganze Büros im Luxusanwesen Mar-a-Lago des ehemaligen Präsidenten Trump. Die Szenen im Trump Resort jedenfalls waren einzigartig, ja fast filmreif, heißt es hier. Noch nie in der US-Geschichte hatte die Bundespolizei das Zuhause eines Ex-Präsidenten durchsucht. Vor der Einfahrt standen martialisch Agenten mit Sturmgewehren. Im Inneren wurde sogar ein Tresor aufgebrochen. Agenten sollen während der Hausdurchsuchung auf einen mit Schlössern versperrten Raum im Keller voller Stapel an Unterlagen gestoßen sein. So wurde es berichtet. Und angeblich sollen die Polizeikräfte gewartet haben mit der Hausdurchsuchung, bis Trump sein Domizil verlassen hatte. Denn laut einem Promi-Portal zitierten Experten, also die Experten sagen, so zitieren die das, es sei nicht unüblich, dass die von einer Haussuchung betroffene Person zum Beginn der Polizeiarbeit vorübergehend, mitunter auch mit Handschellen, festgesetzt wird. Und diese Schmach wollte man dem guten Donald Trump wohl ersparen. Der hat per soziale Netzwerke protestiert und hat gesagt, mein wunderschönes Zuhause Mar-a-Lago in Palm Beach wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, überfallen und besetzt. Was pikant an der Sache ist, und das meldet hier auch die Bild-Zeitung, dass der zuständige Richter Bruce Reinhardt den Haussuchungsbefehl abgesegnet habe. Er ist, wie gesagt, also Richter, Jurist, war aber einst auch verwickelt in die Wahlkämpfe von Ex-Präsident Obama, nämlich weil er dafür Geld gespendet hatte. Also man sieht, wohin er gehört. Und er war, und das ist das Allerpikanteste, eben auch verwickelt in die Ermittlungen gegen den Sexualverbrecher und berühmten Mann Jeffrey Epstein.
Man kann sogar sagen, und das habe ich vorhin noch mal recherchiert, Jeffrey Epstein bzw. seine Unternehmung hat mit ihm direkt zusammengearbeitet. Also er hat Epstein quasi vertreten. Und das ist noch mal eine höhere Qualität. Das heißt, er gehört also offenbar ganz klar zu einer bestimmten Gruppe im Weißen Haus von dieser großen Spaltung, die dort stattfindet. Und aus diesem Grunde ist er natürlich auch extrem umstritten, dieser Anwalt. Da gibt es also unglaublich viele Artikel darüber, unter welchen Bedingungen er als Staatsanwalt gearbeitet hat, dann sogar als Richter, dann plötzlich wieder als Privatanwalt, die Seite gewechselt hatte und so weiter. Also es ist eine wirklich etwas schillernde Figur. Und es gibt da viele Bilder auch, wo er dann da nahezu Arm in Arm gemeinsam mit Epstein sich ablichten lässt und so weiter. Also das sind schon interessante Bilder, die man da findet. Man muss es nur mal reingeben, Epstein und Reinhardt, und da googelt und findet man auch ein paar nette Bilder.
Ja, das könnt ihr wirklich selber machen. Also Bruce Reinhardt mit T hinten und Jeffrey Epstein. Gebt es einfach mal ein, macht eure eigenen Recherchen und staunt still vor euch hin. Und hier heißt es auch bei der Bild-Zeitung, es sei anzunehmen, dass Justizminister Merrick Garland die Razzia abgesegnet haben muss. Allein weil die ganze Causa sensitiv sei und natürlich enorm publizistisch jetzt auch dargestellt wird. Die Republikaner, also wir reden jetzt davon, dass die Demokraten diese Aktion veranlasst haben. Alle, die dazugehören, die was zu sagen haben, gehören zum Lager von Joe Biden und zum Lager von Barack Obama, dem Vorpräsidenten vor Trump. Und die Republikaner nun, die sind stinkend sauer. Das geht also im Land hoch und runter. Hitzige Debatten. Seine Unterstützer, viele Parteikollegen der Republikaner haben diese Aktion als groben Übergriff verurteilt, als unangebrachtes Einschüchterungsmanöver. Das sind die Worte der Bild-Zeitung. Und hier wird zum Beispiel zitiert, ein einflussreicher Unterstützer von Trump, Senator Graham, Lindsey Graham, der sagt, eine Ermittlung gegen einen früheren Präsidenten so kurz vor einer Wahl zu beginnen, im November sind ja hier die Zwischenwahlen, geht darüber hinaus problematisch zu sein. Oder Elise Stefanik, eine republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, sprach von einem dunklen Tag in der amerikanischen Geschichte. Sie sagt, wenn das FBI bei einem US-Präsidenten eine Durchsuchung vornehmen kann, dann stellt euch vor, was sie mit euch machen können. Und selbst der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hatte sich zutiefst besorgt über die Durchsuchung geäußert. Sie habe einen Beigeschmack von Parteilichkeit des Justizministeriums, hat er bei Twitter geschrieben. Die Bild-Zeitung hat noch viel mehr zitiert. Das geht jetzt aus Zeitgründen alles nicht mehr. Der Sohn von Donald Trump, Eric Trump, der hat am Montagmorgen im Sender Fox News seinen Vater beschrieben als einen Mann, der seit der Ankündigung für seine Präsidentschaftskandidatur 2016 verfolgt werde. Alles, was die Staatsanwälte tun wollten, sei, Donald Trump zu kriegen. Und sie sammeln Geld dafür. Sie verschicken Spenden-E-Mails, sagt Eric Trump. Sie prahlen vor der Kamera damit. Sie haben es einfach auf ihn abgesehen. Permanent werde sein Vater vorgeladen, beklagte Trump Jr. Und in dem aufgebrochenen Safe, also wie gesagt, da wurde einer aufgebrochen, habe sich nichts befunden. Das FBI solle sich besser mit den Verfehlungen des Sohnes von Joe Biden, nämlich Hunter Biden, befassen. Und der, das sagt auch Eric Trump, der hat eben, aber darüber haben wir auch oft schon berichtet, seit Jahren sieht er sich schweren Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Kritik an seinen dubiosen Geschäften in der Ukraine, auch mit China. Und natürlich wird ihm einiges vorgeworfen, neben Drogenkonsum und übersteigertem Sexualverhalten. Ich will es mal ganz einfach ausdrücken. Eben auch, dass er seinen Vater in Verbindung gebracht hat mit Unternehmen, um günstige Deals abzuschließen und sogar dafür Millionen Dollar verlangt zu haben.
Es ist schon ein ganz interessantes Bild, wenn man sich vorstellt, dass der Donald Trump da mehr oder weniger alleine steht, aber hat das Volk irgendwie hinter sich. Und man merkt jetzt, welch eine Armada gegen ihn steht. Und jetzt gucken wir uns die Liste der Präsidenten vor Trump mal an. Ob das jetzt George Bush ist mit seinen Kriegen, beispielsweise im Iran und Irak. Wenn wir George W. Bush sehen mit seinen umstrittenen 9-11-Politik und mit bestimmten Dingen, die da eventuell hinterstehen und den vielen Kriegen, die angezettelt wurden. Sehen wir beispielsweise Bill Clinton, der nachweislich mit Epstein eben halt durch die Gegend geflogen ist und dort offenbar tiefe Beziehungen haben. Ob das die Frau Clinton ist, wo die Pizzagate-Affäre in der Diskussion ist, ohne genau darüber zu wissen, was dort läuft. Das sind schon klare Dinge. Und dann eben halt auch Joe Biden oder sein Sohn Hunter Biden, wo es wirklich komprimierende Bilder gibt. Und wenn man sieht, mit welcher Methode korrupt dort gearbeitet wurde, übrigens auch die Hillary Clinton, die ja nachweislich in den Wahlkampf und in die Politik mit kriminellen Mitteln eingegriffen hatte. Diese Dinge sind heute alle bekannt. Dieser ganzen Armada von Leuten, inklusive der Journalie, die dahinter steht und durch die politischen Entscheidungen dieser oligarchischen Gruppe mitpartizipieren, in denen sie an den Krug dürfen, weil sie dann aber auch entsprechend berichten müssen, die hat Trump jetzt irgendwie alleine gegen sich. Und das wird immer deutlicher, dieses Bild, so ein bisschen Donald Trump, der ja eigentlich eine sehr mächtige Person in seiner Erscheinung ist und dagegen eine Riesengruppe von Menschen, die versuchen, ihn an die Wand zu nageln und er steht mit dem Volk dagegen. Dieses Bild erkennen immer mehr Menschen und deshalb hat er so viel Zulauf auch. Und das kriegen sie nicht mehr eingedampft. Das Spiel ist aus meiner Sicht jetzt in einer finalen Phase.
Und vielleicht, ob es jetzt was damit zu tun hat oder nicht, weiß man nicht, aber es hatte eine Veranstaltung vor einigen Tagen gegeben im US-Bundesstaat Texas in Dallas. Und diese Veranstaltung war, das ist eine Konferenz für Konservative gewesen, mitveranstaltet auch von den Republikanern. Und dort ist Donald Trump aufgetreten. Dort ist übrigens auch Viktor Orban aufgetreten und hat eine flammende Rede gehalten. Und was die beiden gemacht haben, sie haben um die konservativen Werte für die Gesellschaft gekämpft. Und Trump ist dort aufgetreten und hat wegen des Streits um sexuelle Aufklärung an Schulen die Auflösung des Bildungsministeriums gefordert. Er sagt, das muss man abschaffen. Und daraufhin sei das Publikum in großen Jubel ausgebrochen. Und Trump habe weiter gewettert, heißt es, man kann die Bibel nicht lehren, aber man kann Kindern beibringen, dass Amerika böse ist und dass Männer schwanger werden können. Und er hat strenge Verbote gefordert für die Vermittlung unangemessener Inhalte an Schulkinder. Und das ist ja nun eins der Themen von der Deep State-Seite, Andreas, auch vom WEF. Also da gibt es gewisse Akteure, die sind da einer Meinung, dass diese Welt umgeformt werden muss, dass eben die Kinder auch ihr Geschlecht neu bestimmen sollen. Wenn ein Mädchen zum Beispiel gerne Fußball spielt, dass es dann in ein Interview gebracht wird in der Schule, wo man dann fragt, kann es sein, dass du im falschen Geschlecht geboren wurdest? Möchtest du lieber als Junge hier weiterleben? Also das sind alles die gefährdenden Dinge für die jungen Menschen, die Trump nicht hinnimmt, die auch Orban nicht hinnimmt und andere Staatschefs auch nicht. Und das ist natürlich eine Masse von Menschen, die zum Beispiel Trump hinter sich hat. Kann es sein, dass man auch wegen solcher Aktionen versucht, ihn im Vorfeld einfach mal einzukassieren?
Das denke ich schon, denn die Menschen fühlen sich natürlich auch berührt. Und zwar intuitiv durch ihre Empfindung, indem er das einfach sagt und ganz deutlich kommuniziert, dass es zum Beispiel eine Familie gibt aus Vater, Mutter und Kind. Und dass das eine gesunde Struktur im Rahmen der Gesetze der Natur ist. Das heißt doch nicht, dass ich damit andere diffamiere, die das nicht leben. Aber das ist die Normalität, wie es eigentlich von der Natur vorgesehen wurde. Davon bin ich ja auch überzeugt. Und eine Frühsexualisierung, die Menschen natürlich auch entseelt ein Stück weit, den schweren Schaden zufügt. Und wir wissen das letztendlich auch alles. Es ist ja wirklich noch in der Lage, es gab ja mal eine Wissenschaft, es gab es ja früher mal, bevor sie gekauft waren, so wie Herr Lauterbach das auf den Punkt brachte und sie mit auf die Bühne der Politiker dürfen, gab es mal eine ergebnisoffene Wissenschaft. Und diese ganzen Ergebnisse haben Grundlagen geschaffen, die haben mit aktuellem Wissen überhaupt nichts zu tun. Diese Grundlagen sind nach wie vor akut und die sind nach wie vor gültig, bis man das Gegenteil bewiesen hat. Es wird aber gar kein Gegenteil bewiesen, sondern es werden ideologische Headlines einfach reingeblasen ins Volk. Das Volk kann überhaupt nicht mehr mitkommen, weil sie zum Beispiel durch Überflutung von Daten, Medien, von Unterhaltung, das heißt ja unten halten und so weiter, dass man die dadurch im Prinzip überhaupt nicht mehr erreichen kann mit sachlichen Informationen. Aber das Gewissen können sie nicht beeinflussen. Und das Gewissen klopft bei den Menschen an. Und deshalb sagt so jeder vernünftige Mensch, ich auch, wenn ich so etwas höre, und zwar egal von wem das jetzt kommt, sondern einfach nur, dass es kommt, ja, da erkenne ich, da werden die Gesetze der Natur wiedergegeben. Das stimuliert mich, denn diese tausende Jahre Biografie meines eigenen Lebens, meiner eigenen Erdengänge, das kann man nicht einfach wegdeckeln.
Ja, es geht um die Schöpfungsgesetze, um die Naturgesetze, in die der Mensch eingesponnen ist, ob es ihm passt oder nicht. Und die sollte man einhalten und man sollte versuchen, sie auch zu erkennen. Und das Problem ist natürlich, dass es diese politische Agenda nun gibt über LGBTQI. Kann man sich, ich könnte es mir gar nicht merken. Das ist die englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, Queer sowie intergeschlechtliche Menschen. Also dieses I am Ende steht für intergeschlechtliche Menschen. Und in etlichen Bundesstaaten haben die Republikaner diese Gesetze als diskriminierend bezeichnet und verabschiedet. Und als Trump eben bei dieser Veranstaltung auf das Thema zu sprechen kam, sexuelle Identität in der Schule, da tobte die Menge besonders laut und er sagte, kein Lehrer sollte unseren Kindern ohne elterliche Zustimmung etwas über Transgender beibringen dürfen. Auch im Militär dürfe es keine linke Gender-Theorie geben. Und er fügte hinzu, die Welt ist zu gefährlich für Amerikas Streitkräfte, um politisch korrekt zu sein. Sie sehen, was mit China und was mit Russland passiert.
Nun muss man jetzt sich wieder dagegen vorstellen, wie die ganze linke Führungsstruktur der Journalisten, der entsprechenden Hintermänner und eben halt auch der Vertreter im Weißen Hause, die ja mit an diesem Tropf dranhängen, wie die darauf reagieren, wenn einer jetzt anfängt, den Trog in Zweifel zu stellen, an dem sie sitzen und gut leben können. Und genau das ist auch dieses Aggressionspotenzial, warum man gegen einen Trump dann vorgeht.
Ja, und diese Veranstaltung, CPAC hieß die jetzt in Texas, in Dallas, Conservative Political Action Conference, da war eben auch Viktor Orban und der hat die Konservativen aufgefordert, weltweit sich zusammenzuschließen, um die Institutionen in Washington und in Brüssel zurückzuerobern. Orban ist dort in Amerika sehr weit gegangen. Das sind so kritische Töne, die er wahrscheinlich in Europa sich gar nicht auszusprechen wagen würde. Da hat er aber ordentlich einen nach dem anderen draufgelegt. Zum Beispiel in Anspielung auf Ungarn hat er erklärt, dass die Ungarn in den letzten 500 Jahren für Unabhängigkeit, für Freiheit und Souveränität gekämpft hätten. Er sagt wörtlich, wir haben im 20. Jahrhundert für die christliche Demokratie gekämpft und kämpfen bis zum heutigen Tag. Und er sagt, wir sind eine Nation von 15 Millionen Menschen im Herzen Europas. Er bezeichnete sich dabei selbst als altmodischen Freiheitskämpfer und hob die Tatsache hervor, dass er der dienstälteste Premier Europas sei, der einzige Antimigrationsführer auf unserem Kontinent und Vater von 5 Kindern.
Ich hatte gerade gelesen, dass auf jeden Bundestagsabgeordneten in Berlin 28 Lobbyisten kommen, die also die Politik unmittelbar beeinflusst. Und das wird hier deutlich. Was hier Orbán fordert und auch Trump fordert, ist Souveränität und Hoheitlichkeit dem Volk gegenüber. Das heißt, unabhängige Politiker, die ihre Führung machen im Rahmen eines gesunden hoheitlichen Staatswesens. Das ist abhanden gekommen. Das haben mittlerweile die Big Tech-Konzerne übernommen, die sich aus den Lobbyisten heraus rekrutiert haben. Und das ist genau die Liga, die momentan in Washington das Land maßgeblich, ja, ich sage mal mehr oder weniger, korrumpiert und auch übernimmt. Und genau dasselbe finden wir auch in Brüssel. Denn auch Brüssel ist keine hoheitliche Aufgabe eines Staatswesens, sondern das ist ein großer Käse von Lobbyisten, ein großer Schweizer Käse. Und dort sitzen sie zusammen. Und von dort aus wird die Politik gesteuert in ihrem Interesse und damit automatisch gegen das Interesse des Volkes. Es geht ausschließlich um das Thema Geld und Finanzen. Das muss man verstehen.
Dieser Beitrag hier ist von Report 24 und die haben genau aufgepasst, was da alles passiert ist, was Orbán noch gesagt hat. Er sagt, da natürlich in Texas, wir respektieren die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir sind hier zu Gast. Wir müssen uns gegenüber der derzeitigen Regierung anständig verhalten. Aber er betonte auch, dass die derzeitige Regierung Biden Europa und insbesondere Brüssel unter ideologischen Druck gesetzt hat. Und er sagt, das ist nicht gut für uns, das ist schlecht. Und weiter sagte er, dass die Obama-Regierung versucht habe, wörtlich uns zu zwingen, das ungarische Grundgesetz zu ändern und christliche und nationale Werte zu streichen, um unsere Verfassung nach einem globalistischen, liberalen Konzept zu ändern. Etwas, wogegen sich die Konservativen in Ungarn erfolgreich gewehrt hätten. Wörtlich, sie wollten nicht, dass ich hier bin, sagte Orbán über führende Demokraten. Sie haben alles getan, um einen Keil zwischen uns zu treiben. Sie hassen mich, verleumden mich und mein Land, so wie sie, also die Zuschauer, hassen und sie und das Amerika, für das sie stehen, verleumden. Also er hat schon extrem klare Worte gefunden und offenbar, Andreas, ist es jetzt auch an der Zeit, dass solche Dinge ja geschehen.
Also hier kämpft ein aus meiner Sicht stabiler Volksvertreter um seine Macht, das Volk auch vertreten zu dürfen und eben halt nicht andere Gruppierungen vertreten zu dürfen. Und genau das ist der Punkt. Die großen Strukturen der privaten Konzerne und der Steuerer der Systeme, die wir in diesem Big Tech-System wiederfinden beispielsweise, das sind diejenigen, die die staatlichen Strukturen jetzt final vernichten wollen, um mehr oder weniger die komplette Einweltregierung zu übernehmen. Das ist meine Verschwörungstheorie hierzu. Und aus diesem Grunde sehen wir auch, wie USA und auch Europa regelrecht abstürzen. Das können wir übrigens an den Kursen sehen der Währungen. Der US-Dollar beispielsweise und der Euro, wenn man die gemeinsam mal Vergleich zu allen anderen Währungen sind gemeinsam abgestürzt. Wir diskutieren immer den Euro-Dollar-Kurs. Wir müssen auch mal den Euro-Kurs und den Dollar-Kurs ins Verhältnis zu anderen Währungen setzen, die nicht in diesem Bereich sind. Zum Beispiel zum Rubel, zum Beispiel zum Renminbi. Und das ist auch wichtig. Zum Beispiel ist es so, dass man das Gas zum Beispiel aus Russland deshalb nicht kauft, weil man vorher das Geld konvertieren muss in Rubel, weil sie verkaufen es nur noch in Rubel. Das ist auch so ein ganz wichtiger Prozess, der dahinter steht. Das ist auch der Grund, warum die Menschen wahrscheinlich frieren müssen. Nicht, weil kein Gas geliefert wird, nicht, weil es nicht durchläuft, sondern schlicht und ergreifend, weil es nicht bezahlt werden soll, weil man damit eben halt diesen Vorgang noch weiter beschleunigt, nämlich die Gegner noch mehr zu vergrößern. Dann wird nämlich noch deutlicher, wie mehr der Euro und der US-Dollar gegenüber alle anderen Währungen mehr oder weniger abgekackt ist, um es mal ganz platt auszudrücken. Und genau hier finden wir die Zusammenhänge.
Was sind denn das für Wortfindungen heute, Andres? Liegt das an deiner Parasitenkur?
Meine Biografie, die kommt immer wieder durch.
Ach, jemine. Also auf jeden Fall, Orban hat die Themen auch der christlichen Werte genannt, Migration, Gender, Kampf der Kulturen. Und er spricht auch darüber, dass er jemanden mitverantwortlich macht, den er als politischen Gegner schon lange betrachtet, nämlich George Soros. Und er bezeichnet ihn als den reichsten und talentiertesten Ungarn der Welt und sagt, er glaubt an nichts von dem, woran wir glauben. Und er warnte die Teilnehmer, dass Soros eine Armee von Geld, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und die halbe Bürokratie in Brüssel zu seinen Diensten hat, sagt er wörtlich. Das ist natürlich fast ein Selbstmordkommando, wie ich finde. Und er sagt weiter, er nutzt diese Armee, um seinen Gegnern wie uns, Ungarn, seinen Willen aufzuzwingen. Und er sagt, Soros glaube, dass nationalistische Ansichten und Werte zu den Schrecken des 20. Jahrhunderts geführt hätten. Aber er sagt, das Gegenteil sei der Fall. Deswegen auch seit 2015 und vorher sein klares Nein zur illegalen Migration nach Europa. Und er sagt, Ungarn hat ein Referendum gehabt, das Volk hat entschieden, sie wollen keine Migration. Also hat er sich auch daran gehalten, was seine Bürger möchten.
Die letzten Sätze sind aus meiner Sicht sogar entscheidend. Das Volk will etwas nicht oder es will etwas und er muss es dann eben entsprechend umsetzen. Denn es heißt ja eigentlich in der Demokratie, dass es die Herrschaft des Volkes ist. Also müsste der Volkeswille ja letztendlich auch entscheidend für die ausgeübte Politik sein. Und wir sehen, dass hier ein Demokratieverständnis zugrunde liegt, was natürlich im sonstigen Westen, gerade der EU, völlig untergegangen ist. Wenn nämlich das Volk etwas wünscht, was die Elite, die selbsternannte, nicht wünscht, dann muss man das dem Volk nochmal erklären, weil sie es offenbar nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Dass die Widersprüche dabei auftauchen, das spielt dann überhaupt keine Rolle. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man durch die Migrationsagenda, man nennt es sogar noch Migrationspakt, finde ich ja unglaublich wichtig, diesen Begriff Pakt, gibt es ja viel in der Geschichte, dass dann eben halt beispielsweise auch die Klimaschutzdebatte massiv in Mitleidenschaft gezogen wird, weil Menschen aus warmen Ländern in die Länder reinkommen, wo sie plötzlich mehr Energie verbrauchen müssen, alleine um es im Winter warm zu haben. Soros, Gates, alle wie sie da sind, verfügen über Unmengen an Geld. Und da ist es nun mal ganz logisch, dass dann der politische Staatsführer nicht dagegen mehr ankommt. Und darum kämpft Orban, darum kämpft auch offenbar Trump.
Wichtig ist immer wieder zu sagen, dass wer Herrn Soros beschimpft oder kritisch ihn betrachtet und darüber redet, sehr schnell auch mit dem Begriff des Antisemitismus belegt wird, weil George Soros jüdisch-ungarische Wurzeln hat. Und das scheint aber Herrn Orban nicht zu stören, sondern er sagt, was er denkt und wie er darüber denkt. Und wir haben ja hier zum Glück nur die Worte wiedergegeben, die Herr Orban geäußert hat. Was er übrigens über die Familie sagt, das freut einen natürlich. Er sagt, auch das ist das Schützenswerteste überhaupt, was ein Politiker tun kann, dass er die Familienpolitik auf natürliche und christlich ausgerichtete Weise gestaltet. Er sagt wörtlich, die Familie ist der Ort, an dem die Werte der Eltern an die nächste Generation weitergegeben werden. Wenn die traditionellen Familien verschwunden sind, gibt es nichts, was den Westen vor dem Untergang bewahren kann.
Ja, und da kommen die Bilder jetzt aus dem Kongress mit Hedwig von Beverförde gerade in meinem Kopf auf, die mich wirklich ganz, ganz tief erreicht hat. Ich hatte mich erst gewundert, da geht es um das Thema Familie und Mutter-Kind-Bindung und all diese Dinge. Und da kenne ich ja schon sehr vieles von dir. Aber die Art und Weise, wie sie diese Zusammenhänge gebracht hat, also das ist interessant. Ich habe unglaublich viel Feedback bekommen aus meinen Kreisen, interessanterweise, die wissenschaftlich orientiert sind, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass dieser Vortrag sie erreicht. Fand ich sehr interessant, dass Leute mit wissenschaftlichem Hintergrund sagen, okay, ich gucke mir das mal an, mal sehen, was da kommt. Und dann ausgerechnet dieser Vortrag bei ihnen besonders tief gewirkt hat und sie sagen, ich verstehe jetzt langsam viel, viel mehr. Wir dürfen nicht vergessen, gerade liebe Kollegen, die so aus meiner Fraktion kommen, wir waren alle Kinder und wir haben alle genau dieselben Probleme, ob ich esoterisch bin oder ich bin ein Raketentechniker, der in irgendeiner rein mathematischen Ebene sich bewegt. Wir haben alle die gleichen Wurzeln, die gleichen Probleme, die gleichen Ursachen auch der Verwerfungen. Und es ist hochspannend, sich damit zu beschäftigen. Und die Zelle der Familie, wenn die Frau entbunden hat, dann ist ja die Bindung erst einmal weg, das ist ja die Geburt. Und dann die neue Bindung jetzt auf externer Ebene nicht gleich wieder aktiviert wird, dann entstehen natürlich schwere Schäden. Das bringt sie so wunderbar auch auf den Punkt.
Ja, das war bei dem Kongress Gesund durchs Chaos, der leider schon zu Ende ist. Und als Hedwig von Beverförde gesprochen hat in ihrem Vortrag, habe ich dich beobachtet, lieber Andreas. Und du hattest ein paar kleine Tränchen, mit denen du kämpfen musstest.
Ja, die ganze Zeit sogar.
So, jetzt geht's hier weiter. Wir wechseln mal das Thema und kommen auf das unvermeidliche Thema Blackout, der an allen Ecken und Enden offenbar schon lauert. Inzwischen sind auch die Mainstream-Medien dabei, fangen an zu warnen, sagen aber trotzdem bitte nicht preppern, sagen auf der anderen Seite doch vorbereiten müsst ihr euch schon. Also so richtig klar ist der Blick nicht auf das Geschehen. In Großbritannien bereitet man sich jetzt auf Blackouts im Winter vor. Und zwar nicht, weil sie eventuell passieren könnten, sondern weil die Regierung jetzt sogenannte organisierte Stromausfälle anordnen könnte. Darüber wird jetzt gesprochen. Man redet in Großbritannien von einem harten Winter und die Gasknappheit ist natürlich einer der Gründe. Und diese organisierten Stromausfälle sollen nicht nur private Haushalte treffen, sondern vor allem auch die Industrie. Und die Regierung hat jetzt das sogenannte Worst-Case-Szenario berechnet. Also das ist ja ein Begriff, den wir in den letzten 2 Jahren öfter schon, ob es jetzt die Mikrobe ist oder der Klimawandel oder die Gasknappheit, das Worst-Case-Szenario wurde dadurch berechnet. Und eben auch die reduzierten Gaslieferungen aus Norwegen und Frankreich könnten bei Minustemperaturen in Großbritannien neue Notfallmaßnahmen zum Gassparen nötig machen. Ja, und hier heißt es, es gibt also ganz viele Diskussionen in der Öffentlichkeit, denn man muss sich jetzt mit diesem Blackout-Szenario auseinandersetzen, dass Haushalten und Firmen und der Industrie eben der Strom doch abgestellt werden könnte einfach, obwohl man ihnen etwas anderes vor einiger Zeit noch versprochen hat. Das ist ja auch immer der wichtige Punkt. Die steigenden Stromrechnungen, nach oben hin ist offenbar überhaupt kein Ende mehr zu sehen. Ein durchschnittlicher Haushalt, so wurde das jetzt berechnet, in Großbritannien wird dementsprechend auf über 5.000 Euro pro Jahr kommen, was also diese Rechnungen angeht. Und inzwischen gibt es mehrere Initiativen, die dagegen schießen und die die Verbraucher auffordern, ihre Energierechnungen nicht zu bezahlen. Don't pay UK heißt es da, also zahl nicht Großbritannien. Und falls der Winter besonders kalt wird, müsste sich Großbritannien zunehmend auf Gaslieferungen aus Kontinentaleuropa verlassen. Ja, nur da gibt es auch keins.
Also es geht hier darum, um einen sogenannten organisierten Blackout. Und organisierte Blackouts ist natürlich was anderes als das, was Sie meinen. Das sind nämlich auch geplante Stromabschaltungen, um eben halt den totalen Blackout zu verhindern. Aber die Menschen sind davon betroffen. Wir merken, dass wir immer mehr ins totale chaotische System überführt werden. Und ich glaube auch, dass die Ökonomie einmal richtig mit dem Hintern aufsetzt. Das heißt also einmal komplett in sich zusammenbricht und dann wieder neu aufgebaut werden muss und auch kann. Ich sehe das also sehr förderlich, dass das durchaus machbar ist, weil die bisherige Ökonomie mit ihren Obsoleszenzen, also mit ihren massiven Verbrauchen an fossilen Stoffen und mit ihren Produkten, die sie produzieren, die mit Verfallsdaten versehen sind, damit die Leute immer wieder neu kaufen, das wird der Vergangenheit angehören. Und wenn dann eine neue Situation kommt, geht es los. Jetzt geht es aber um diese chaotische Zeit zu überbrücken. Und das ist der Grund, warum so viele zum Beispiel sagen, okay, wenn wir konzentrierte Abschaltungen haben, dann habe ich hier zum Beispiel meinen Echo Flow, eventuell sogar noch mit einem Anschlussgerät, um nochmal die Kapazität zu erweitern, um diese Phasen dann zu überbrücken. Also wir sehen, das Chaos ist in sichtbare Nähe gerückt.
Ja, und nicht nur in Großbritannien. Heute hast du es aber mit deiner Stimme, ne? Ja, ganz, ganz schlimm. Das liegt an ganz vielen Dingen. Geht aber auch wieder vorbei. Da bin ich auch sicher.
Wir trinken ja jetzt Terpentin.
Ja, wir trinken jetzt seit neuestem Terpentin. Aber das muss niemand nachmachen. Das sage ich gleich dazu. Wir haben durch Tamara Lebedeva auch im Kongress angeregt. Den Fokus jetzt mal auf das Parasitenthema gelegt und die Reinigung der inneren Organe. Und jetzt haben wir Terpentinöl und Rizinusöl und noch so andere Köstlichkeiten. Das ist jetzt unser Abendbrot. Die hat es gut getan, ne?
Ja, also wir nehmen jetzt Terpentin nicht anstatt, sondern eben halt dazu. Also jetzt nicht zum Abendessen, sondern eben halt für uns tatsächlich zur Ausleitung. Ich habe in diesem Kongress mehr gelernt als in vielen Jahren zuvor. Und diese Geschichte mit diesen Parasiten war ja für mich schon ein erschreckendes Thema. Als ich dann allerdings gehört habe, wir trinken Terpentin, da habe ich gesagt, nee, jetzt wird es ganz komisch. Das ist so wie Uhu zum Abendessen, habe ich gedacht. Nein, das machen wir natürlich nicht. Sondern es ist ein nicht auf Erdöl basierendes Terpentin, sondern es wird durch eine Kiefer gewonnen. Und mit diesem Terpentin, das ist wirklich ein komischer Begriff.
Das ist ein Harz, das bei der Kiefer austritt. Das macht man übrigens absichtlich. Fügt man der Kiefer Wunden zu. Ich habe mir das Verfahren mal angeguckt, aber so, dass die Kiefer keinen Schaden davon trägt. Man sollte auch vorher um Erlaubnis fragen, die Kiefer. Und dieses Naturmittel, das ist es, was man für die... Aber ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, weil ich möchte auch gar nicht die Menschen animieren, dass sie das jetzt auch machen, weil man muss sich wirklich richtig mit dem Thema vorher auseinandersetzen, was ich getan habe und uns jetzt hier todesmutig in das Kommando geführt habe.
Ich hatte gedacht, wir könnten jetzt über unseren Eigenversuch regelmäßig berichten, wie es uns geht dabei.
Ja, genau. Das machen wir vielleicht auch als Zwischen... Wir werden auf jeden Fall euch darüber auf dem Laufenden halten.
Ich würde das mit dem Rizinusöl auch noch gerne mitsagen.
Ja, nee, das lassen wir jetzt mal. Ja, jeder muss einen Esslöffel Rizinusöl einnehmen. Und natürlich hat das auch eine gewisse Wirkung. Muss ja auch. So, jetzt bleiben wir aber nochmal beim Gasthema, denn dieser Notfallplan der Europäischen Union, den Uschi von der Leyen ausgearbeitet hat mit ihren Mannen, der ist jetzt in Kraft getreten. Und kürzer duschen heißt das, weniger Beleuchtung, im Büro schwitzen, das sind die Maßnahmen. Später im Winter dann natürlich im Büro frieren oder gar nicht mehr ins Büro, damit das Büro gar nicht geheizt werden muss. Aber es gibt Länder, die sagen, nö, machen wir nicht mit. Und das ist schon eine ziemlich heikle Angelegenheit, denn andere Länder werden richtig verdonnert. Zum Beispiel heißt es, dass besonders von russischem Gas abhängige Deutschland soll nach Angaben des Klimaschutzministeriums, deines Lieblings-Superministers Andreas, mehr als die vereinbarten 15% schaffen. Und 15% wurden allen auferlegt. Und es heißt zur Begründung, wir sehen hier für Deutschland eine größere Einsparnotwendigkeit. Um Gas zu sparen, produziert seit Ende Juli ein zuletzt in Reserve gehaltenes Steinkohlekraftwerk wieder Strom. Und weitere sollen nach Vorstellungen der Bundesregierung folgen. Ebenso Braunkohlekraftwerke. Man redet ja jetzt auch über Atomkraftwerke, die ja plötzlich umweltfreundlich sein sollen. Andreas, ich frage dich jetzt mal. Also wir haben heute anfangs der Sendung gehört, China steigt aus diesen ganzen Climate Change Verhandlungen aus, die sagen, wir machen nicht mehr mit. Hier werden wieder die Kohlekraftwerke angeschmissen. Wo bleibt die globale Klimaagenda, an die wir uns doch jetzt inzwischen alle gewöhnt haben, weil wir unser Leben demnach umstellen müssen? Deswegen werden ja jetzt die Benzinerautos abgeschafft, unter anderem.
Ich glaube, im Rahmen dieses Klimanarrativs ist das so mehr oder weniger eine Weltmeisterschaft geworden, wer am besten seine Wirtschaft gerade zerstören kann. Und eine gute Nachricht gibt es dabei, Deutschland ist im Endspiel.
Oha. Das hast du aber schön gesagt. Also Frankreich, da hat man gesagt, die öffentliche Verwaltung, die Privatwirtschaft, die werden alle verdonnert für gezielte Pläne, Klimatisierung, Beleuchtung von Gebäuden. Alles wird runtergeregelt. Die Behörden sind angehalten, die Geräte nicht mehr auf Standby zu lassen, weniger zu kühlen, weniger zu heizen. Supermärkte haben angekündigt, die Türen konsequenter zu schließen, wenn die Klimaanlage läuft. Übrigens, in Deutschland fangen die Supermarktketten jetzt an, die frische Theken vorzeitig zu schließen, eventuell mit Fokus darauf, dass sie ganz geschlossen werden. Also nichts mehr hier frisch abgeschnittenen Käse oder Wurst, sondern oder Frischquark oder sowas Schönes. Das gibt's dann halt alles nicht, weil wir sind in der Krise.
Und das Ganze unter der Überschrift, der Russe liefert kein Gas. Und das ist eben falsch. Der liefert sehr wohl Gas, man muss es nur anfordern. Aber man will es nicht anfordern, weil man es bezahlen muss. Und weil man es bezahlen muss, muss man es in Rubel tauschen. Und hier wird es nochmal ganz deutlich, es geht ausschließlich um einen Währungs- und Wirtschaftskrieg und überhaupt nicht um Gas, nicht um Öl. Und diese Lächerlichkeiten, die uns hier diskutiert wird, dass man Gas spart, wenn man 3 Minuten duscht statt 5 Minuten duscht, es ist wirklich an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten.
Andreas, ich bitte dich jetzt aber, diese Pläne nicht zu konterkarieren. Nicht, dass jetzt unsere Hörer doch 5 Minuten duschen und sagen, es kommt nicht drauf an. Also ich finde schon, wir müssen hier gewisse Regeln einhalten.
Gut, wenn man durch mangelnde Hygiene dann in Zukunft kranker wird, dann vermute ich, dass die Kosten weitaus größer werden durch Behandlungen im Nachhinein, wenn die Leute dann nämlich wirklich alle möglichen auch Außenparasiten bekommen, weil sie schlicht und ergreifend sich nicht mehr richtig waschen. Also ganz ehrlich, die Kosten könnten ökonomisch weitaus mehr ins Gewicht fallen, als wenn man sagt, man duscht dafür ein bisschen länger und ist dafür sauber.
Ja, kommt ja noch vieles mehr dazu. Also in Italien darf nur auf 25 Grad runtergekühlt werden. Und wenn man heizt, wenn die kältere Zeit kommt, auf 20 bis 19 Grad absenken. Griechenland lässt die Behörden die Räume nicht mehr unter 26 Grad kühlen. Die Straßenbeleuchtung werden zum Teil abgeschaltet. In Spanien dürfen alle öffentlichen Einrichtungen sowie Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen ihre Räumlichkeiten künftig nur noch auf 27 Grad kühlen und so weiter. Dänemark hat das Energiesparziel bereits erreicht, heißt es. In Schweden ermuntert die schwedische Energiebehörde die Haushalte mit Online-Ratgebern. Estland ist eigentlich auch schon gesunken. Ich weiß gar nicht, wie die das alle so schnell schaffen. Auch Litauen ergreift keine zusätzlichen Maßnahmen mehr. In Lettland arbeitet die Regierung noch an Richtlinien, ist aber auch noch nichts Konkretes. In Polen sieht sich die nationalkonservative Regierung nicht an das Einsparziel von 15% gebunden. Betont wird hier die Freiwilligkeit der Regelung, die ja tatsächlich freiwillig ist. Aber man sagt eben, wenn die sich nicht dran halten, dann ziehen wir da ein bisschen straffer. In Ungarn schließt die Regierung von Herrn Orbán eine Umsetzung des Ziels kategorisch aus. Die machen überhaupt nicht mit. Tschechien ähnlich, die sagen, wir setzen auf freiwillige Maßnahmen. Und so haben die Verbraucher in Tschechien ihren Gasverbrauch wegen der hohen Preise, heißt es, bereits zurückgefahren. Macht natürlich auch was aus, dass man einfach sagt, ich möchte die Rechnung ein bisschen senken. In Slowenien gibt es keine konkreten Pläne. In Bulgarien gibt es keine Maßnahmen zur Umsetzung. Also das heißt, Andreas, in Deutschland heißt es aber, ja, die müssen noch mehr machen als die anderen.
Also für mich ist immer wieder klar, wie hier argumentiert wird, dass die Preise so gestiegen sind. Die Preise sind nicht gestiegen, weil es zu wenig Angebot gibt, sondern weil man das Angebot künstlich verknappt, um den Gegner nicht zu groß werden zu lassen. Ich muss das nochmal deutlich sagen, dass dieser Hintergrund wirklich verstanden wird. Es gibt keine Gaskrise. Die gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nur wirtschaftliche Interessen von Umverteilungsmechanismen, die hier letztendlich auf Kosten der Bürger ein ziemlich perfides Spiel spielen. Und jetzt sagt mir bitte, es war eine Verschwörungstheorie.
Ja, und es gibt jetzt ganz viele Meldungen, was das alles zur Folge hat. Also die Preisexplosion trifft Europas Lebensmittelindustrie. Es drohen Produktionsstopps, also so wie bei dem Tierfutter, was wir eingangs in der Sendung thematisiert hatten, so ist es auch bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, deren Verteuerung ja im letzten Jahr schon losgegangen ist. Und es gibt also viele Informationen beispielsweise, dass die Lebensmittelhersteller inzwischen aus Europa fliehen. Und spannend ist auch, dass die Kartellkommissarin der Europäischen Union, Margrethe Vestager, einräumt, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland ein wesentlicher Grund für die Preissteigerungen bei Energie und anderen Rohstoffen sind, die jetzt den Agrarsektor treffen, auch die Lebensmittelindustrie. Und das heißt, sollte die Erdgasknappheit zu Rationierungen führen, könnten energieintensive Lebensmittelfabriken in ganz Europa ihre Produktion einstellen. Die Notfallpläne mehrerer EU-Länder, darunter eben auch Deutschland, sehen Maßnahmen dieser Art ausdrücklich vor. Sollten sie zum Tragen kommen, würde dies zu noch höheren Kosten für die Lebensmittel führen. Und es sind also Riesenkriege jetzt auch zwischen den Herstellern, den Produzenten von Lebensmitteln und den großen Supermarktketten entstanden. Der Einzelhandel wie auch die Ernährungsindustrie kämpft mit allen Mitteln gegen die Krise an, aber die Hiobsbotschaften reichen immer noch weiter hinaus und scheinen überhaupt nicht mehr abzuebben, abzureißen. Und deswegen heißt es, Konflikte zwischen Einzelhändlern und der Lebensmittelindustrie schwellen immer stärker an. Angeblich liegen die Nerven blank. Ich bin immer noch ein bisschen misstrauisch, Andreas. Auch das erscheint mir fast ein bisschen wie konzertiert, ist nur eine Vermutung. Aber ich erinnere daran, dass Angela Merkel ja kurz bevor auch Corona losging im Herbst 19, ja, die Lebensmittelhersteller und Supermarktketten und Discountketteninhaber an einen runden Tisch ins Kanzleramt gebeten haben soll oder hatte. Und eigentlich wissen wir bis heute nicht, was da besprochen wurde.
Man kann also nur annehmen, dass dort besprochen wurde, dass diese ganze Agenda, und da sind wir wieder bei der Operation Sunrise, ich wiederhole das so oft es geht, damit sich der Begriff durchaus einprägt, um zu wissen, worum es sich handelt. Und so wird dann eben halt die Ausmusterung oder die Aussortierung von den ganzen Waren auch argumentiert. Was hier deutlich wird, ist vor allem eines, wie uns die verfehlte Globalisierung, das heißt die Abhängigmachung von außen, auf die Füße fällt. Den größten Vorteil haben momentan die Staaten, die über Jahre schon unter Sanktionen gelitten haben, die also sanktioniert wurden. Russland war zum Beispiel durch Dauersanktionen, das ist ja nicht erst neu jetzt durch den Krieg, sondern vorher gab es auch schon Sanktionen gegen Russland, da waren die gezwungen, ihre Eigenversorgung im Fokus zu haben. Und so sind sie natürlich auch in der Lage, ohne Außenhandel in der Eigenversorgung sich zumindest zu ernähren und jedem einen warmen Raum zur Verfügung zu stellen. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was jetzt außen läuft. Die haben sich nämlich abhängig gemacht und im Rahmen dieser Sanktionen wird jetzt plötzlich klar, von wem sie alle wie abhängig waren. Und genau das fällt den Leuten jetzt auf die Füße. Das führt natürlich zu einer Deindustrialisierung. Die Deindustrialisierung führt zu Freisetzung von Arbeitskräften. Das wiederum führt in Verbindung mit den Lieferketten zu weniger Angebot. Deshalb ist es so schwierig, zum Beispiel bestimmte Baumaterialien zu bekommen und so weiter. Dann beginnt natürlich auch das Vertrauen in das Geldsystem immer mehr zu schwinden und die Nachfrage nach Sachwerten steigt, wie zum Beispiel nach Baumaterialien. Also gehen die Preise nach oben. Und diese Preise, die nach oben gehen, ist nichts anderes als das, was wir dann als Inflation bezeichnen. Und hier schließt sich dann der Kreis. Und wenn wir jetzt sehen, dass auf der anderen Seite die sanktionierten ökonomischen Staaten der Vergangenheit, wie Russland, jetzt natürlich relativ gut dastehen. Also hier wird das alles sehr deutlich.
Ja, ich möchte mal auf ein paar Maßnahmen noch hinweisen. Die Stadt Göppingen, das ist uns heute zugespielt worden von jemandem aus der Gegend, Göppingen in Baden-Württemberg, die haben zum Beispiel die aktuelle Alarmstufe des Notfallplans Gas sehr ernst genommen und haben gesagt, die Versorgungslage ist angespannt, noch können wir es bewältigen, aber die wichtigste Aufgabe ist es, jetzt sich um Maßnahmen zu kümmern. Und so überprüft die Stadt Göppingen aktuell, welche Hallen als sogenannte Wärmehallen für die Bürgerschaft in Frage kommen. Hierzu werden unter anderem, das ist eine öffentliche Mitteilung der Stadt Göppingen, hierzu werden unter anderem Aspekte von Übernachtungskapazitäten über Verpflegung bei Shuttle-Services betrachtet. Der Krisenstab befasst sich zudem mit dem Thema Entlastung und macht sich Gedanken, ob Belohnungs- oder Entlastungssysteme für die Bürgerschaft durch die Stadt angeboten werden können. Also verschiedene Szenarien, um auf die Mangelsituation vorbereitet zu sein. Wärmehallen, Andreas, warme Decken, was zu essen. Das sind Maßnahmen, die erinnern an andere Zeiten.
Ja, 1923, 24 ganz genau um dieser Zeit, weil dann auch die Menschen in eine Situation reingebracht wurden durch eine damals andere Form von Krieg. Wir sehen einen Unterschied, dass Kriege heute nicht mehr nur geführt werden mit Waffen. Das sind eigentlich mehr so die Nebenerscheinungen, über die man dann auch ablenkungsmäßig gut berichten kann. Die eigentlichen Kriege laufen alle auf ökonomischer Ebene und die Menschen müssen jetzt die Folgen tragen. Es ist unglaublich, dass wir in dem angeblich reichsten Land, ehemals reichsten Land Europas, jetzt im Prinzip in der Situation sitzen, dass die Menschen im Winter in Turnhallen übernachten, damit sie nicht erfrieren müssen. Unglaublich.
Ja, und auch das, bitte sehr, ist nicht als Panikmache zu verstehen, sondern bitte als sehendem Auge den Dingen entgegenzutreten und sich abzusichern, so gut es überhaupt nur geht. Und es gibt noch eine Meldung ganz zum Schluss jetzt hier. Ich muss wirklich sagen, ich komme ja auch aus der Hotel- und Gaststättenbranche. Ich bin in Hotels groß geworden, habe da auch Ausbildungen gemacht. Und mich schmerzt es immer ganz besonders, weil ich diese Dienstleistungsbranche für so unverzichtbar halte. Und jeder, der dort lernt oder arbeitet, jemand ist, der weiß, was der Begriff Dienstleistung bedeutet. Und jetzt ist es der Präsident des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbandes, Olaf Schöpe, der von einem baldigen Untergang der Gastronomiebranche in ihrer bisherigen Form ausgeht. Er sagt wörtlich gegenüber dpa, die Branche wird es so, wie sie sich jetzt darstellt, im nächsten Frühjahr nicht mehr geben. Er sagt, die Gäste werden ein warmes Essen gegen eine warme Dusche tauschen. Und mit Blick auf die steigenden Energiepreise in den nächsten Monaten sagt er das. Er sagt auch, die Nachfrage für Urlaubsreisen werden dramatisch zurückgehen, da die Menschen in diesem Bereich einfach sparen müssen und sparen werden. Er befürchtet weitere Hotelschließungen, rechnet außerdem mit weniger Gästen in Restaurants. Und für die bevorstehende Weihnachtszeit sieht er ebenfalls schwere Umsatzeinbrüche in der Gastronomie voraus. Bereits die aktuelle Urlaubssaison leide, natürlich auch wieder unter Personalmangel. Viele Restaurants haben laut Schöpe schon schließen müssen. Und diese Einschätzung teilen auch andere, die HOGA-Präsidenten, der in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel und viele andere. Ja, mir fallen, Andreas, bei diesen Dingen die Worte von Roger Willemsen, den letzten großen Denker Deutschlands, an, der sagte: Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir
von uns selbst nicht aufgehalten.
Tja, kann man drüber nachdenken. Wir hören uns heute Nachmittag bzw. Abend. Ciao.
Alles Liebe, ciao, ciao.